Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Reflexe auf DRS 2. Redaktion heute, Peter Buri. Mit seinen Büchern über die Philosophen Schopenhauer, Nietzsche und Heidegger hat sich der vielfach preisgekrönte Kulturwissenschaftler Rüdiger Safranski einen Namen gemacht. Zum 200. Todestag von Friedrich Schiller legte er eine brillante Studie zu diesem Dichter und dem deutschen Idealismus vor. Safranskis Geheimnis, er versteht es meisterhaft, die Leserinnen und Leser auf gut verständliche Art in eine Epoche hineinzuziehen und behält trotzdem immer den kritischen Blick. Nun untersucht er in seinem neuen Buch die deutsche Romantik und verfolgt deren Auswirkungen bis ins 20. Jahrhundert. Günter Keindelsdorfer hat Rüdiger Safranski zum Gespräch getroffen.
Herr Safranski, warum ist es würdig und recht, warum ist es vielleicht sogar notwendig, sich im Jahr 2007 mit der deutschen Romantik auseinanderzusetzen?
Das ist nicht an ein Datum gebunden. Ich wollte doch auch mal so eine Art Resümee machen, ein Resümee dieser produktiven Potenz in der deutschen Kultur, aber auch die Gefahren, die mit dem Romantischen, gerade auch in deutscher Sicht, verbunden gewesen sind.
Wie würden Sie denn das Romantische definieren?
Ich würde mich, was ich auch im Buche tue, erstmal auf den großen Romantiker Novalis beziehen. Er schreibt, indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. In dieser Formel steckt drin, dass das Romantische das Verlangen ist, über das allzu Bekannte, vielleicht auch fälschlich allzu Bekannte, hinauszugehen und in der Wirklichkeit mehr zu entdecken, als die gängigen, zurechtgemachten Begriffe und auch Ideologien aus der Wirklichkeit machen, mehr zu machen daraus. Diese Ausdrücke Geheimnis, unendlich, Zauber, die ich jetzt verwendet habe und die auch Novalis verwendet, die verweisen ja eigentlich alle auf etwas unterschwellig Religiöses. Ich definiere in meinem Buch, definiere ich dann mal die Romantik als Fortsetzung der Religion mit ästhetischen Mitteln. Das ist sehr wichtig, mit ästhetischen Mitteln. Fortsetzung der Religion mit ästhetischen Mitteln. Das heißt, mit Einbildungskraft, mit Fantasie, nicht mit der alten Offenbarung, ja, die von außen, die Heterodoxie, die uns von außen, vor allem auch stark moralisch aufgetragen, entgegenkommt, sondern, man könnte sagen, aus Bordmitteln, aus eigenem, ja, aus der eigenen Einbildungskraft, eine subjektive, ästhetische Religiosität, die an der Grenze operiert eben zwischen Kunst und Philosophie und Religion.
Das heißt, die frühromantische Bewegung in Deutschland, als sich in den 1790er Jahren die Schlegelbrüder Novalis, Tieck zusammenfanden, um die romantische Bewegung zu gründen, das war im Ursprung durchaus so etwas wie eine revolutionäre Bewegung, würden Sie das so sehen?
Es war eine revolutionäre Bewegung. Das Interessante ist auch, dass diese erste frühromantische Generation, wie wir sie nennen, es selbst auch so gesehen hat. Mit hohem Selbstbewusstsein wird das gemacht um 1800 von dieser Generation. Sie wollen die ganze alte herkömmliche Literatur mal tüchtig aufmischen. Nicht nur die Literatur, auch die Philosophie, ja, also alles, was im weiteren Sinn auch zur Kultur gehört. Übrigens bis hin, das war sehr wichtig für diese erste Generation, bis hin zu, ja, zum alltäglichen Leben. Auch eine Art Lebensrevolution, eine Veränderung der Lebensformen. Und so war es dann auch kein Zufall, dass diese erste Generation, man kann sagen, die erste Wohngemeinschaft in Jena begründet hat. Und es kam da auch alles vor, was wir aus Wohngemeinschaften kennen, dann nachher in den 68er-Zeiten. Ja. Es gab Liebesgeschichten, es gab Liebesaffären, die Frauen wechselten, ja, es gab Eifersüchteleien, es gab gemeinsames Kochen, es gab gemeinsames Debattieren, es gab gemeinsame Zeitschriften, die aus dem Boden gestampft wurden. Und das alles mit einem geradezu ansteckenden, charmanten Selbstbewusstsein. Also das ist so sehr wichtig. Die Romantiker wussten, dass sie Romantiker sind und dass sie hier eine neue Karte ins Spiel bringen.
Nun gab es, als sich die romantische Bewegung konstituierte in Deutschland, ein bestimmendes politisches Thema in Europa. Das war die Französische Revolution. Das waren die Verwandlungen der Französischen Revolution nach 1789. Wie haben sich die Romantiker zu diesem epochalen Ereignis verhalten? Was ist überhaupt zu sagen zum Thema die romantische Bewegung und die Politik?
Die Romantiker waren in heutiger politischer Terminologie gesprochen, am Anfang waren sie links. Ja, sie waren für die Revolution, für die Volksrechte, wie man sagte, für die Demokratie. Ja, der junge Friedrich Schlegel zum Beispiel schreibt eine Verteidigung des Republikanismus, eine Verteidigung, bei der er noch weiter geht als zum Beispiel Kant, der ja die Französische Revolution auch hochgeschätzt hat. Also gegen Despotie, für Freiheit und das hieß auch eben für politische Freiheit. Klar war aber auch, die Romantiker verstanden sich zwar auf das Träumen, aber sie verstanden sich auch auf die Realität. Und dieser wache Realitätssinn, der hat ihnen schon sehr früh gesagt, dass für eine vergleichbare Revolution wie in Frankreich, politische Revolution, politische Nation und was alles damit zusammenhängt, dass in Deutschland dafür die Verhältnisse noch nicht reif waren. Noch nicht reif waren. Und deswegen entwickeln die Romantiker eine Art Avantgarde-Theorie der Kultur. Sie machen aus der Verspätung der politischen Nation in Deutschland, machen sie den Vorteil der von politischen Machtspielen noch unbeeinflussten kulturellen Revolution. Bis hin, Novalis zum Beispiel sagt, ja, schaffen wir eine Kulturnation, das andere wird dann schon kommen.
Ein zentrales Ereignis auch sozusagen in der Weltsicht der Romantiker waren natürlich die Napoleonischen Kriege, war der Einfall Napoleons und seiner Truppen in Deutschland. Da scheint mir eine auch politische Kehrtwendung vorgegangen zu sein, auch innerhalb der romantischen Bewegung. Was hat Napoleon bedeutet damals?
Wir können uns kaum mehr vorstellen, welche ungeheure Bedeutung dieser Napoleon nicht nur für die Romantiker, eigentlich für die ganze politische Welt in Europa damals hatte. Was war Napoleon? Napoleon steigt auf wie ein Komet und beherrscht Europa, erzeugt eine neue Ordnung, wirbelt das ganze alte legitimistische Europa durcheinander, gründet neue Königreiche, zieht neue Grenzen auf der europäischen Landkarte. Und das alles als ein Mann, wie wir würden heute sagen, ein self-made man, ein Mann, der aus dem Nichts kommt und dort an den Himmel der europäischen Politik aufsteigt. Und was haben die frühen Romantiker daran erstmal gelernt? Sie haben daran gelernt, dass das Ich, das Subjekt, eine unglaubliche Macht hat, ein Charisma haben kann, das ganze objektive Ordnungen durcheinander bringt. Das heißt, so ein romantischer Philosoph wie Fichte, der in derselben Zeit, als Napoleon aufsteigt, seine Ich-Philosophie entwickelt, welches Ich steht hier als historische Beglaubigung, als historisch gelungenes Experiment? Im Hintergrund ist es natürlich das napoleonische Ich. Napoleon hat den ganzen europäischen Kulturkreis gelehrt, wozu ein starkes Ich imstande ist. Er war die real existierende Romantik. Die Dinge haben sich in diesen Jahren damals unglaublich beschleunigt. Und so sind es eigentlich nur ein paar Jahre, dass in der Romantik aus dieser Ich-Romantik auch eine volkstümliche Romantik wird, die sehr stark auf die Pauke des Patriotismus schlägt, nicht? Das geht, die Literaturhistoriker datieren das immer so um 1806, 1807, Heidelberger Romantik und so weiter, wo also sich dieses romantische Ich gewissermaßen kollektiviert und ein Kollektiv-Ich, das jetzt zu seinem Ausdruck gebracht werden soll, bildet. Das ist dann die Volkstümlichkeit, das sind dann die Märchen, die gesammelt werden, das sind dann die Wurzeln in der germanischen Kultur, die aufgedeckt werden. Und das ist alles Mögliche, was wir dann, des Knaben Wunderhorn, die Volksliedsammlung, zum Teil wunderschöne Dinge, die historische Wissenschaft, die historische Rechtswissenschaft. Wir würden heute sagen, die Erinnerungskultur beginnt da mächtig emporzukommen. Das spielt sich im Umkreis dann der Heidelberger Romantik ab und im Umkreis schließlich dann auch der antinapoleonischen, sehr patriotisch gestimmten Befreiungskriege.
In denen es dann auch richtig rabiat nationalistisch wurde. Die mehr schönen Märchensammlungen sind das eine und die Romantik des Rheins und der schönen Mondnächte. Die Kehrseite dessen ist natürlich dieser fast schon mörderische Nationalismus bei Körner oder auch in Ihrem Buch sehr schön herausgearbeitet, auch bei Kleist.
Nun ja, vielleicht gerade bei Kleist, da will man es nicht so gerne wahrhaben, ja. Kleist hat einen besonders rabiaten Chauvinismus in diesen Jahren entwickelt. In diesen Jahren, das heißt also vor so um 1810 herum, 1809, so Hermannsschlacht, ja, wo dann ein Denkmodell, ein Vorstellungsmodell sehr mächtig geworden ist, ja, das starke Germanentum gegen dieses verseuchte, verweichlichte, welsche, wie man damals sagte, Franzosentum oder sogar Römertum, ja, die Fortsetzung der Römer mit französischen Mitteln. Also Kleist wird ein so rabiater Chauvinist zeitweilig, dass er dichtet gegen Frankreich in einer Ode, die heißt Germania an ihre Kinder: So verlasst voran der Kaiser eure Hütten, eure Häuser, schäumt ein uferloses Meer über diese Franken her. Alle Plätze trifft und Städten färbt mit ihren Knochen weiß, welchen Rab und Fuchs verschmähten, gebet ihn den Fischen preis, dämmt den Rhein mit ihren Leichen. Ja, ich glaube, das muss gar nicht weiter kommentiert werden.
Herr Safranski, Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch nicht nur mit der historischen Epoche der Romantik, konzentriert auf Literatur und Philosophie. Sie beschäftigen sich in einem zweiten Teil auch mit dem Fortwirken des Romantischen bis in unsere Tage herauf. Ein wichtiges Kapitel gewidmet in diesem Zusammenhang ist Richard Wagner. Wie hat Wagner das romantische Erbe aufgegriffen? Wie hat er es weiterentwickelt?
Um es kurz zu machen, bei Wagner und bei Nietzsche zunächst mal zusammen ist es ja die Verbindung mit etwas, was jetzt nicht bei Ihnen selbst romantisch heißt, sondern bei Ihnen, also bei Nietzsche und Wagner, heißt es das Dionysische. Das Dionysische. Das ist ein anderer Begriff, es ist aber etwas Ähnliches gemeint, wie es übrigens auch in der historischen Romantik hatte man sich gerne mit dem Dionysos identifiziert. Und was ist das Dionysische in diesem Sinne des Romantischen? Es ist eben auch der Versuch, unter der rationalen Decke der Zivilisation und der Kultur das Rauschhafte, das Entgrenzende, das Zauberische, das Sinnliche, das auch das Sinnlich-Ekstatische, das Hocherotische, also etwas zu entdecken, was dem Herkömmlichen auf Selbsterhaltung, Karriere, bedachten, nüchternen Realitätsprinzip widerspricht. Gerade wenn man so ein Phänomen wie das Dionysische sich anguckt, es wird da besonders deutlich, das Romantische ist ein Protest gegen ein verengtes Realitätsprinzip. Es ist die, vor allem in künstlerischen Produkten, erzeugte Transzendierung des üblichen Realitätsprinzips. Es ist noch mehr darin, in unserer Wirklichkeit und in uns selbst und so weiter. In diesem Sinne übrigens wird dann am Ende des Jahrhunderts ein genialer Buchhalter, ich meine jetzt Sigmund Freud, ja, wird das Dionysische unter dem Titel des Unbewussten gewissermaßen bilanzieren. Ja? Und insofern ist auch natürlich so jemand wie Sigmund Freud, ja, ein Wiener Komplize des Romantischen.
Nun ging es sowohl Richard Wagner als auch Friedrich Nietzsche darum, Grenzen niederzureißen, auch im Falle Wagners die engen Grenzen des Kunstwerks, der Traum vom Gesamtkunstwerk, der Traum von der vielleicht ekstatischen Versöhnung von Kunst und Leben. Das waren alles Träume, die um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert auch von einer breiten Lebensreformbewegung aufgegriffen wurden. Die beriefen sich dezidiert auf Nietzsche zum größten Teil. Wo wirkt in diesen Wandervogelgruppen, in diesen Nacktbadebewegungen, wo und wie wirkt da das Romantische fort?
Die Jugendbewegung um 1900 ist ein Aufstand gegen ein enges Realitätsprinzip, das die Wilhelmine in Deutschland, die wilhelminische Generation, die am Ruder sich befindende, bürgerliche, an den Adel sich anpassende Milieus stark gemacht haben. Es ist eine jugendfrische Erneuerungsbewegung, die zum Teil ausdrücklich auch auf die historische Romantik zurückgreift. Man denke nur an dieses Wandermotiv, was mit so jemand wie Eichendorff aufs Innigste verknüpft ist. Ja, aus grauer Städte Mauern hinaus ins freie Feld singt der Wandervogel, sind die Jugendbewegung. Diese Naturalisierung, diese Auffrischung durch Berührung mit dem, was jenseits der Verstädterung, was in der Natur liegt, das ist ein sehr starkes romantisches Motiv in der Jugendbewegung.
Eine brisante Frage, wie romantisch geprägt war der Nationalsozialismus. Es gibt Autoren, die direkte Verbindungslinien herstellen von der Zeit der deutschen Romantik zur Ästhetik der nationalsozialistischen Inszenierungen. Georg Lukács und Jesaja Börlin etwa stellen solche direkten Verbindungslinien her. Sie scheinen mir da nicht ganz so sicher zu sein, ob der Nationalsozialismus wirklich eine so romantische Bewegung gewesen ist.
Der Nationalsozialismus hat sich bei allen möglichen kulturellen Tendenzen bedient. Er hat daraus seine barbarische Ideologie gemacht, er hat das instrumentalisiert und in diesem Zusammenhang auch sich auf romantische Tradition berufen. Ich denke nur, man hat es etwas übertrieben bei der Darstellung des direkten Zusammenhangs zwischen Romantik und Nationalsozialismus. Guckt man aber jetzt ins Engere, ja, fragt sich, gibt es da jetzt wirklich ganz unmittelbare Anknüpfungspunkte, die in besonderem Maße brauchbar gewesen sind, so stellt man fest, dass in den ideologischen Apparaten der Nazis doch sehr schnell klar war, dass zum Beispiel der Volksbegriff der Romantiker viel zu kulturalistisch war. Und die Nazis im Speziellen, da wo sie wirklich narzisstische Ideologie war, da kam es auf Biologismus an. Da kam es auf diesen biologisch fundierten Rassismus an. Und es war sehr schnell klar, dass man da bei der historischen Romantik nicht fündig werden würde. Und so hat man eigentlich dann auch ausdrücklich, Goebbels hat das getan, von der stählernen Romantik gesprochen, also von einer Synthese von technischem Fortschrittsbewusstsein und völkischer Aufopferungsbereitschaft und germanischem Überlegenheitsgefühl. Das ist eine ganz eigene Mischung, die da erzeugt worden ist und der den Titel dann stählerne Romantik eben gegeben worden ist. Etwas Zweites, deswegen war mir das doch sehr wichtig, die Dinge da etwas zurechtzurücken. Man hat nämlich so sehr auf die Romantik als Vorläufer des Nationalsozialismus eingedroschen, weil man einen anderen Aspekt mehr in den Hintergrund drängen wollte, nämlich den doch sehr ärgerlichen Aspekt, dass die sehr mächtigen ideologischen Tendenzen im Nationalsozialismus eigentlich weniger eine verwilderte Romantik war, sondern ein verwilderter, technoider Rationalismus. Ja, also gewissermaßen barbarisierte und banalisierte Naturwissenschaft. Aber ich betone, banalisiert natürlich, aber wichtige ideologische Wurzeln, Sozialdarwinismus, Rassismus als Züchtungsphänomen, ja, das alles kommt aus dem Brei der banalisierten und trivialisierten Naturwissenschaften am Ende des 19. Jahrhunderts. Und deswegen war es mir wichtig, diesen Aspekt auch zu betonen.
Auf den ersten Blick verblüffend mag manchem erscheinen, dass das letzte Kapitel Ihres Romantikbuchs der 68er-Bewegung gewidmet ist. Nun würden damals zur Zeit viele 68er das weit von sich gewiesen haben, dass sie Romantiker wären. Man hat streng den dialektischen Materialismus studiert und seine Schlüsse daraus gezogen. Wie romantisch waren die 68er?
Naja, ich bin ja selber ein Angehöriger dieser Generation. Ich kann das sowohl von außen als auch von innen eigentlich sehen. Diese unnachahmlichen Sommer 67 und 68 mit diesen ganzen zum Teil verrückten, zum Teil ja auch im wörtlichsten Sinne berauschenden Lebensexperimenten. Wenn man das nochmal so Revue passieren lässt, ja, also kann man nicht anders, als es romantisch zu bezeichnen. Woodstock, die Musik, die dann so mächtig uns alle beschwingt hat, von den Beatles bis zu den Pink Floyd, das war dionysische Kultur als Massenkultur, als Massenphänomen und Popphänomen, ja. Wir müssen an unsere musikalischen Saturnalien, müssen wir uns erinnern, wenn wir begreifen wollen, was Nietzsche im Auge hatte, als er von den dionysischen Festen gesprochen hat. Die fanden nicht in Bayreuth statt, ja, sondern die fanden nachher wirklich ein Jahrhundert später in diesen Ereignissen statt. In Paris an den Mauern 68 konnte man lesen, Fantasie an die Macht. Fantasie an die Macht, wenn das kein romantisches Motiv ist. Ja. Interessant aber ist, dass sehr schnell eine Art Selbstverbeamtung dieser Bewegung ja auch dann stattfand, so als hätte man vor der eigenen Frechheit und dem eigenen Schwung auf einmal Angst bekommen. Ich meine jetzt mit der Selbstverbeamtung, als sich dann die Organisationen bildeten und gewissermaßen mit einem ganz neuen Ernst an der Befreiung arbeiteten, ja, wo von diesem alten Schwung dann wenig mehr übrig blieb und ganz zu schweigen natürlich von dieser Handvoll von Hasardeuren, ja, die dann zur Waffe gegriffen haben und mit diesem blutigen Ernst agiert haben. Ja, das stellen wir immer wieder fest, dass romantische Aufschwünge in gewissermaßen umschlagen in eine Art von Selbstbestrafung.
Es gibt auch eine Conclusio in Ihrem Buch, Herr Safranski. Wenn ich versuche, die zusammenzufassen, dann könnte man das so nennen. Romantik in der Kunst, in der Literatur ist gut, schön und vielleicht auch notwendig. Romantik in der Politik ist eher von übel. Ist das zu stark zugespitzt oder würden Sie das so sehen?
Nein, das ist durchaus in meinem Sinne, weil ich sagen würde, natürlich brauchen wir auch in der Politik eine gewissermaßen überschießende Fantasie und so weiter, aber also insofern auch einen gewissen romantischen Elan, aber das ist doch sehr wichtig, wir brauchen da natürlich auch ein geschärftes Bewusstsein in Bezug auf die Eigenlogik des Politischen. Die Politik, deren Logik ist ja eher auf Konsens aus, auf auch Vermeidung von Extremismen, während die Kultur, die Kunst, nicht umsonst sagen wir, wird es da interessant, wo es jenseits des Mainstreams sich bewegt, wo es extremistisch zugeht, wo es experimentell zugeht, wo es verrückt zugeht. Es ist vielleicht so, wir sind überhaupt zu nur einem ganz kleinen Teil vernünftige Wesen. Wir sind insgesamt ein Bündel von irrationalen Strebungen und Leidenschaften und Fantasien. Und es ist auch dasjenige an uns, was uns produktiv und schöpferisch macht. Die Kunst, die Kultur bietet da sehr viele Möglichkeiten der Verwirklichung. Die Politik, wissend darum, dass wir insgesamt eher unvernünftige Wesen sind, versucht aber, und wir alle versuchen das dann gemeinsam für das Miteinanderleben, bestimmte Vernunftprinzipien zu realisieren, ohne die totalitär werden zu lassen. Ja? Also die Politik tut gut daran, von der Kultur nicht politische Korrektheit zu verlangen, und die Kultur tut gut daran, von der Politik keine Romantik zu verlangen. Also es kommt auf ein Balanceverhältnis an. Ein bisschen, wissen Sie, ein bisschen ist das so, da hat sich dann doch auch wiederum gar nicht so viel geändert, wie es der heilige Augustin damals in kirchlicher Zeit gesagt hat, ja, Civitas Dei und Civitas Civilis. Das sind zwei Reiche und wir bewohnen beide. Und was wir lernen müssen, in beiden einen Fuß drin zu haben und eine Balance herzustellen.
Rüdiger Safranski im Gespräch mit Günter Keindelsdorfer. Safranskis neues Buch »Romantik – Eine deutsche Affäre« ist eben im Hansa Verlag erschienen.